Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen.
Niemand verarscht Jesus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Family Fatal und in Lanz und Precht-Manier frage ich dich, Philo. Philo, wo erreiche ich dich heute?
Guten Tag, also erstmal von mir. Du erreichst mich heute im wunderschönen Norden aus Bremen, aus meinem neuen Zimmer.
Also nicht in deiner Kemenate? In Precht immer? Ich glaube, das ist dein Studierzimmer.
Nee, hier in meinem prachtvollen Zimmer.
Ja, sehr schön. Ja, Philo, wie du vielleicht mitbekommen hast, ich hatte die schöne Möglichkeit, mich mit Johann von Düffel bzw. John von Düffel zu unterhalten in dieser Folge. Wieso John, das erfahrt ihr gleich am Anfang des Podcasts. Und ich muss sagen, das hat wieder richtig Spaß gemacht.
Ey, das freut mich total zu hören, ne? Also, dass du Spaß hattest. Jetzt können wir nur hoffen, dass John auch Spaß hatte, dass du ihm nicht vielleicht zu sehr auf den Nerven gegangen bist. Ich kenne das ja, wenn man länger mit dir in einem Raum ist.
Ja, schwierig manchmal.
Ja, für alle, die unseren heutigen Gast nicht kennen, er ist Professor für szenisches Schreiben, Dramaturg und sogar noch Autor. Außerdem ist er leidenschaftlicher Schwimmer und hat eine große Affinität zum Wasser, was ich ja gar nicht nachvollziehen kann, aber das war mal dahingestellt. Seine Werke wurden auch schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Jüngst hat er ein neues Buch auf den Markt gebracht. Ich möchte lieber nichts. Schöner Titel, finde ich. Und um dieses Buch ging es auch unter anderem im Podcast.
Ja, und ich habe das Buch selbstverständlich im Vorhinein gelesen, habe es für gut befunden und ich glaube, das habe ich im Podcast auch oft genug gesagt. Also ich bin dann irgendwie auch immer so euphorisch, wenn die Gäste da sind und wir über solche Sachen sprechen, aber ich muss auch sagen, dass ich den Schinken wirklich nicht verkehrt fand und ich möchte lieber nichts. Das ist vor allem eine Geschichte des Konsumverzichts und da meine Frage an dich, Philo, weil ich habe schon Verdacht, wo konsumierst du vielleicht einen Schnuff zu viel?
Ja, ich habe auch eine Idee, was du vielleicht meinst. Ich könnte mir vorstellen, dass du auf Klamotten anspielst.
Ja, korrekt.
Das sehe ich nicht als zu viel. Das ist auf jeden Fall noch in Maßen. Ich hätte tatsächlich als erstes sogar an Social Media gedacht. Ich glaube, ich bin zu viel am Handy eigentlich.
Ja, das ist auch ein guter Punkt. Ja, das habe ich auch zusätzlich noch. Ich habe noch Ceva. Ich benutze viel zu viel, also Küchenrolle. Voll drüber. Da müsste ich echt einfach mehr mit Küchentüchern, also mit denen, die du waschen kannst. Aber irgendwie Ceva benutze ich viel zu gerne.
Ja, nee, das ist auch sehr gut. Ja, das stimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass du es zu viel machst. Ja, gut, ne, aber worauf John zum Beispiel, ne, John von Düffel nicht verzichten kann, erfahrt ihn auch in der Folge. Außerdem, was er damit meint, wenn er sagt, dass Konsum unsere sozialen Beziehungen definiert und in welcher Hinsicht Konsum auch Diskriminierung bedeuten kann. Das ist auch Thema. Finde ich auch sehr interessante Fragestellung.
Ja, doch, wirklich, also ich habe es ja am Anfang schon gesagt, echt Spaß gemacht, das Gespräch. Ansonsten habe ich mit John noch viel über die Protagonisten in seinem Buch gesprochen, also über Fiona und John. Und was ganz geil ist, die Geschichte beruht ja in großen Teilen auf wahren Begebenheiten. Also das finde ich, das macht das Ganze dann beim Lesen immer noch ein bisschen spannender, weil du dich ja fragst, okay, ja, was davon stimmt jetzt und was wurde vielleicht noch zusätzlich zur Geschichte hinzugefügt? Denn John besucht seine alte Philosophie-Kommilitonin Fiona in Schottland. Und da hat er eben auch eine Zeit lang studiert und gelebt.
Ja, das stelle ich mir beim Lesen auch echt interessant vor. Und das hast du ja auch schon angesprochen, dass du ja ein bisschen euphorisch wirst. Ne? Und das merke ich, da kriege ich auch richtig Bock. Da habe ich auch direkt Lust, mir das Buch auszuleihen. Ne? Regelt sie irgendwie, dass das zu mir kommt? Ja, Bremen, Adresse.
Weißt du, wer das Buch gerade hat?
Nee, erzähl mal.
Unser Tonmann Lukas. Hat er sich direkt ausgeliehen nach der Folge. Also scheinbar gut Werbung gemacht.
Ja, ich merke schon. Dann soll Lukas mal schnell machen und weiterschicken.
Dann geht's nach Bremen.
Aber sonst habt ihr ja auch noch viel über das Thema Askese geredet. Ne? Und jetzt ich hier, ne, dummer BWL-Student Bremen. Ja? Frag dich einfach mal, ob du das mal kurz für mich definieren kannst.
Ja, ist gut, dass du nochmal darauf hinweist, weil das Wort Askese fällt wirklich sehr oft in dem Gespräch. Eigentlich ist das einfach nur eine enthaltsame Lebensweise, die oft dann halt auch auf einer freiwilligen Enthaltsamkeit beruht, also dass man aktiv auf Sachen verzichtet. Aber der John hatte im Podcast auch noch eine sehr schöne Definition dafür. Deswegen einfach dranbleiben, dann kriegt ihr da auch noch eine passende Definition.
So nämlich, so. Ja, und sonst gab es wie immer noch ein kleines Quiz am Ende, ne? Und
genau, das gab's auch.
Das war's dann eigentlich auch.
Ja, eigentlich schon. Dann können wir jetzt in die Folge gehen, würde ich sagen, ne?
Ja, viel Spaß.
Hallo John.
Hallo Hugo.
Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr und ich würde, wenn es dir nichts ausmacht, direkt mit beginnen wir bei Adam und Eva starten.
Sehr gern.
Woher kommt der Name John von Düffel?
Also eigentlich heiße ich Johann, aber ich bin im englischsprachigen Raum aufgewachsen die ersten Jahre und alle haben mich immer John genannt und meine Eltern und alle anderen sind dabei geblieben. Deswegen habe ich mich die ersten 10 Jahre nie anders als John vernommen und dabei ist der Name dann auch geblieben, der Rufname sozusagen.
Und von Düffel?
Von Düffel kommt aus dem Flämischen. Meine Urvorfahren, Urgroßeltern oder wie auch immer waren Hugenotten und wurden im Zuge der Hugenottenvertreibung nach Norddeutschland vertrieben und haben dort dann eine große Pferdezucht aufgemacht. Und da waren sie einfach diejenigen, die aus Düffel, also von Düffel kamen. Es war gar kein richtiger Adel, also es klingt viel bedeutender, als es ist.
Aber es ist trotzdem ein sehr cooler Name, deswegen wollte ich da nachfragen. Welchen Weltrekord würdest du gerne halten? Weil ich habe jetzt aktuell auch wieder im Tagesschau-Post gesehen, dass irgendwie irgendwer die meisten Weihnachtsbäume in der Wohnung hatte. Also du kannst ganz frei wählen. Welchen Weltrekord hättest du gerne?
Also ich würde gerne einmal um die Welt kraulen. Ich bin ja Schwimmer von Haus aus. Und das stelle ich mir irgendwie so als etwas vor, was ich gerne machen würde. Ich würde gerne der erste Mensch auf dem Planeten sein, der die Welt umkrault.
Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas mit Schwimmen kommt. Weißt du, wie viele Kilometer das wären?
Nee.
Ich glaube, das würde ewig dauern.
Ich habe es ja auch nicht ehrlich gesagt vorgenommen, das, aber wo wir drüber reden, ja, glaube ich, ist das etwas, worauf ich Lust hätte. Ja.
Also das wäre ein großartiger Rekord, vor dem hätte ich auch deutlich mehr Respekt als vor den meisten Weihnachtsbäumen in einer Wohnung. Welches Essen verbindest du mit deiner Kindheit?
Oh, meine Mutter hat eine so eine Klausenburger Kraut hieß das. Das ist so eine Mischung zwischen Hackfleisch, Reis und Sauerkraut in verschiedenen Lagen. Und da meine Mutter Kochen gehasst hat, gab es das eigentlich fast jeden Tag. Als Kind habe ich es gehasst, inzwischen liebe ich es und vermisse es.
Ja, es klingt auf jeden Fall interessant. Müsste man, ja, vielleicht probiere ich es auch mal. Also das ist eine interessante Kombi.
Das kann man auch immer wieder in den Ofen schieben und dann nochmal essen. Das ist halt der große Vorteil dabei.
Das klingt sehr gut. Lieber die Jahreskarte für Schwimmbad abgeben oder die Bahncard 100?
Oha, das ist eine schwere Wahl. Also ich glaube, ohne Bahnfahren könnte ich besser leben als ohne Schwimmen.
Das ist eine gute Antwort. Ich hätte aus finanzieller Sicht hätte ich wahrscheinlich die Bahncard behalten und wenn immer schwimmen ist ja so rum hätte ich dann. Aber das ist auch ein guter Ansatz.
Oder draußen schwimmen, das geht natürlich auch.
Ja, das stimmt. Und das beste Familienfest.
Das beste Familienfest, ich finde tatsächlich Ostern ganz schön, weil da sozusagen der Erwartungshorizont bis auf ein paar Ostereier ganz tief unten ist. Geburtstage sind aufgeladen mit Erwartungen, Weihnachten ist sowieso erwartungsüberladen. Und bei Ostern erwartet keiner irgendwelche Geschenke oder ganz tolle Feste. Das ist so still und in sich vertraut, auf die Familienmitglieder alle aufeinander verwiesen. Und von daher finde ich, ist es das harmloseste und mir liebste Familienfest.
Das ist eine schöne Aussage. Ich glaube, Ostern hatten wir auch noch nicht als bestes Familienfest. Aber ich gebe dir recht, gerade dieses mit der Erwartungshaltung ist ja echt wirklich ein Ding. Also bei uns ist Weihnachten durch Pfarrfamilie und so auch, so habe ich es dann deswegen früher auch schon mal gar nicht so wahrgenommen. Es ist irgendwie mit total wenig Erwartung bestückt. Deswegen kannte ich das nicht. Aber gerade durch diesen Podcast erfahre ich zum Beispiel auch unter anderem immer mehr, dass bei vielen Familien wirklich gerade um Weihnachtszeit da knallt, was die Erwartungshaltung betrifft. Da muss alles stimmen. Ja, super. Guck mal, dann haben wir die erste Kategorie schon fertig. Und ich würde dann, glaube ich, direkt sehr gerne zu deinem neuen Buch kommen, was ich habe es dir gerade schon gesagt, wirklich sehr gerne gelesen hat. Ja. Also das sage ich jetzt nicht, weil du nur da bist, sondern ich fand es wirklich cool. Es heißt, ich möchte lieber nichts und ist vor allem eine Geschichte von Konsumverzicht. Und du befasst dich ja so ausführlich mit Konsum und du hast das ja auch schon in Büchern davor getan und begleitet dich schon länger. Da habe ich mich als erstes gefragt, wann hast du eigentlich wirklich angefangen, dir so ernsthaft Gedanken über Konsum zu machen?
Ja, also mir war das immer schon unangenehm auf eine Art. Ich habe mir das nur nicht so bewusst gemacht. Ich habe immer gedacht, das müsste man. Es gab dann so eine Zeit, wo ich beim Mitgehen mit meiner Frau immer so gedacht habe, naja, es gibt so eine Untersuchung, dass Männer beim Einkaufen den gleichen Stresslevel haben wie Kampfpiloten beim Einsatz.
Ehrlich?
Und dann dachte ich, na gut, das wird ja wohl dann wahrscheinlich daran liegen, dass ich einfach als Mann für solche Sachen nicht geschaffen bin. Aber ich habe dann immer mehr gemerkt, dass mir diese Diskrepanz zwischen dem, was ich eigentlich für richtig halte, wie ich denke, wie man leben sollte oder wie ich gerne leben würde, und dem, wie ich wirklich lebe, dieser Unterschied oder diese Kluft wurde immer größer. Und ich habe gemerkt, dass es sehr stark damit zu tun hat, also nicht nur mit dem Einkaufen, auch mit dem digitalen Konsum, dass ich eigentlich an sehr vielen Stunden des Tages Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht tun will. Und deswegen habe ich angefangen, darüber nachzudenken.
Und sind das Gedanken, die Spaß machen? Also macht das Spaß, darüber nachzudenken? Weil teilweise, ich finde auch, wenn man das Buch liest, das ist ja auch nicht immer so einfach, ne? Also man kommt ja auch auf Dinge, die man vielleicht vorher, mit denen man vorher nicht rechnet. Also macht das Spaß?
Naja, also die Diskussion über Konsum ist ja sehr mit schlechtem Gewissen und mit Schuld belastet. Und da ist es ja auch immer gerne, dass man das eine gegen das andere aufrechnet. Das wäre aber keine Diskussion, die ich mit mir selber führen würde und auch keine, die ich mit anderen führen würde, weil sie nicht produktiv ist und eigentlich nur zu gegenseitigen Vorwürfen führt. Viel wichtiger, und das ist dann das, was mir Spaß macht, ist ja die Frage, wodurch fühle ich mich freier, wodurch erlebe ich meine Unabhängigkeit oder vielleicht sowas wie eine Form von Wirksamkeit im Sinne von, dass ich mein eigenes Leben viel mehr bestimme, als andere darüber bestimmen. Und das macht dann tatsächlich Spaß. Also wenn man sich so ein bisschen frei denkt, das macht schon Spaß.
Hast du ein konkretes Beispiel, wo dir das sehr gut gelungen ist, wo du dich von der Sache freimachen konntest?
Ja, also ich sage jetzt mal was, was ein bisschen billig ist, weil es mir als älterem Semester, sprich Generation Ü50, leichter fällt als jemanden, der mit sozialen Medien irgendwie groß geworden ist. Aber als ich mir dann irgendwann klar gemacht habe, dass ich dieses ganze Instagram und so weiter nicht brauche, auch wenn mein Verlag und meine Agentin immer sagen, du musst das machen. Und irgendwann habe ich beschlossen, ich mache das nicht. Ich könnte das jetzt auch gar nicht mehr machen, weil mit den Büchern über Konsumverzicht habe ich mir den Instagram-Kanal für alle Zeiten verbaut. Und ich fühle mich aber sehr wohl dabei.
Meinst du, ich glaube, das wird trotzdem noch gut laufen, wenn du das auf Instagram machst mit Konsumverzicht.
Das ist ja, ich weiß, also das ist eben nicht der, das ist eben der Punkt, vor dem alle Autorinnen und Autoren tatsächlich Angst haben. Ich glaube, viele auch Firmen oder Privatpersonen machen in den sozialen Medien mit, weil sie denken, sie müssten es. Und ich sag mal, ich verkaufe lieber 1.000 oder 2.000 Bücher weniger und habe dafür meine Freiheit, als bei allem mitzulaufen, wo man mitlaufen muss und kann.
Ja, das ist komplett richtig. Also geht's bei den Konsumgedanken vor allem auch immer darum, das steht ja hier noch drauf, das Wesentliche, also was brauche ich eigentlich und was möchte ich, ne? Also es ist nicht nur immer nur eine Frage des Konsums.
Ganz genau.
Ja, um da vielleicht noch einmal kurz drauf zurückzugehen, weil ich das vor allem auch spannend fand mit der Statistik, die du gerade genannt hast. Was hast du denn beim Einkaufen gemerkt? Warum der Stresspegel auch gleich hoch ist?
Also Fluchtimpulse, das Erste, was ich hatte, also immer, wenn ich ein Kaufhaus betrete, also ich versuche es mal so zu beschreiben, so lebensnah, wie ich es empfinde. Also das Erste ist, mich ärgert schon, dass ich da rein muss, weil ich irgendwie das Gefühl habe, am liebsten würde ich einfach nur durch die Welt gehen und gar nichts brauchen. So, es gibt eine wunderbare Anekdote über einen der allerersten Asketen der Welt, das ist Diogenes, ein griechischer Philosoph im alten Athen vor 2500 Jahren. Von dem wird erzählt, dass er immer so gerne über den Markt von Athen geschlendert ist und sich all die Waren angeschaut hat und sich daran erfreut hat, was er alles nicht braucht. Und so würde ich gerne auch durchs Leben gehen. Ich würde eigentlich lieber darüber froh sein, dass ich all das, was ich da sehe, überhaupt nicht brauche, also im Sinne von konsumieren muss. Und das ist sozusagen so das eine. Und wenn ich jetzt aber wirklich mal was brauche im Sinne von eine Flasche Wasser oder was weiß ich, ein Brot oder so, dann nervt es mich schon, dass ich da rein muss und sozusagen in so eine Käufer-Konsumentenhaltung komme. Und dann ist einfach nur der Punkt, also wenn ich einkaufe, überlege ich, was brauche ich wirklich unbedingt, gehe so zielstrebig wie möglich auf das Regal zu, tue es irgendwie in den Korb und renne so schnell wie möglich wieder raus. Also natürlich ohne das Bezahlen zu vergessen. Und eigentlich ist es sozusagen Sneak in und raus, so schnell es geht. Und das können natürlich andere Menschen, die einen im Leben begleiten, manchmal schwer aushalten. Aber so ist es halt.
Und das versuchst du eigentlich bei allem, also sei es Klamotten, sei es Lebensmittel, dass du dir vorher genau Gedanken machst, okay, was hätte ich gerne, und dann versuchst du auch nur das zu kaufen?
Naja, also bei Klamotten ist es in meinem Fall wirklich sehr einfach, weil ich seit über 30 Jahren immer die gleiche Jeansgröße und immer die gleiche T-Shirt-Größe habe und auch nichts anderes anziehe. Also das ist zum Beispiel auch eine Freiheit, die habe ich mir nach und nach erobert. Also es gab einen Punkt in meinem Leben, ich habe mal ein Buch geschrieben über Karl Lagerfeld, und als es dann darum ging, dass der Verlag ein Treffen zwischen Karl Lagerfeld und mir arrangiert, habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben gefragt, was ziehe ich an? Ne? Aber ansonsten ziehe ich halt immer dasselbe an. Und das damit fahre ich eigentlich ganz gut. Muss auch mir keine Gedanken über Kleidergrößen machen, das ist immer gleich.
Das noch als kurze Frage dazu. Was hast du dann angezogen? Jeans und?
Ich habe gedacht, wenn ich vor jemanden wie Karl Lagerfeld trete, dann sieht er sofort, ob ich mich verkleidet habe oder ihm irgendwie gefallen will. Deswegen habe ich das immer anbehalten, was ich anbehalte.
Ja, das ist sehr gut. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Jetzt sagst du in deinem Buch ja auch, und das fand ich, weil da hat es bei mir an einer Stelle im Buch total Klick gemacht. Vielleicht kannst du das auch nochmal für die Zuhörerin erklären, dass nicht Geld, sondern Konsum unsere sozialen Beziehungen definiert. Und der auch darüber bestimmt, wo wir quasi in der Gesellschaft stehen. Vielleicht kannst du dafür nochmal ein Beispiel nennen, weil ich kann dir danach auch gerne sagen, wo es dann bei mir Klick gemacht hat.
Also was für mich so ein Erlebnis ist, das kommt gleich nach Betreten von irgendwelchen Einkaufszentren oder Läden, ist das Betreten eines Restaurants. Und in dem Buch geht es ja darum, dass sich eine ehemalige Mitstudentin von mir nach 35 Jahren wieder besuche, eine Frau, die aus sehr prekären sozialen Verhältnissen kommt und auch wirklich sowas wie Armut, soziales Elend wirklich kennengelernt hat, die aber dann so ihren sehr eigenen Weg gegangen ist. Und ich hatte immer gedacht, ich muss sie zum Essen einladen am Ende eines langen Spaziergangs, wo wir uns über all die Dinge, die gewesen sind, austauschen. Und sie sagt dann zu mir, dass eigentlich Konsumdiskriminierung ist. Und sie macht es an einem Restaurantbesuch fest, der für mich auch eben kein Fest ist. Also ich mag Restaurantbesuche auch nicht, weil ich mich immer darüber ärgere, dass die Kellnerinnen und Kellner natürlich geschult sind, sofort zu erkennen, wer hat Geld, wer ist potenziell ein schwieriger Kunde, wen muss ich gut behandeln, vor wem muss ich Angst haben und wen kann ich einfach so ein bisschen links liegen lassen, weil der ist nicht so wichtig oder so. Das lernt man ja als Kellnerin oder Kellner, da hat man einfach einen Blick für. Und allein das ärgert mich schon. Ich gehe dann hin und weiß ganz genau, dass ich eben nicht aussehe wie ein Geschäftsmann und dass da tendenziell auf dem Radar des Kellners oder der Kellnerin sozusagen so eine Art Runterstufung stattfindet. Man denkt, das ist ein harmloser Gast, da brauchst du nicht so übereilen, streng dich mal nicht so an. Und das sind so Dinge, die hat die Kommilitonin, die ich besuche, Fiona, noch mal krasser formuliert, weil natürlich ist so ein ganzer Restaurantbesuch nichts anderes als eine einzige Statusshow, wo man so sagt, also ich bestelle das, damit unterscheide ich mich so mal von anderen. Da weiß ich genau, wie man den Fisch isst oder ich weiß genau, wie man die Auster öffnet. Nicht, dass ich ständig Austern essen würde, ne, aber solche Dinge mal als Beispiel. Und welchen tollen Wein man bestellt, damit gibt man dann auch an. Der eine ist halt ein Weinkenner und der kann sich dann auch den Wein mit so und so viel, für so und so viel Euro leisten. Und das ist alles darauf getrimmt, dass man den großen Unterschied macht und damit auch so ein bisschen zeigt, wie dick die Hose ist. Und das finde ich sehr unangenehm.
Ja, und das ist genau die Stelle, wo mir das auch bewusst geworden ist, weil ich auch irgendwie ein Mensch bin, der nicht so gerne ins Restaurant geht und ich aber immer gar nicht so genau sagen konnte, warum, weil eigentlich ist das ja was Schönes. Also meistens machst du das ja mit Freunden oder Familie. Du musst nicht selber kochen, kannst irgendwas Leckeres essen und bist ja eigentlich auch in einer schönen Atmosphäre, weil die Stimmung in so einem Restaurant ist ja an sich auch okay. Und trotzdem hatte ich immer so ein unbehagliches Gefühl und das hatte dann in meinem Lesen beinahe so was Psychologisches, weil ich dann dachte, ah ja, genau, daran liegt's. Also ich halte zum Beispiel das Besteck auch falsch. Also ich habe zum Beispiel Gabel in der rechten Hand und Messer in der linken. Was man ja eigentlich theoretisch, ne, nach Regeln umgekehrt machen würde, aber ist ja eigentlich auch total Latte. Und deswegen, ich finde, genau da ist mir das dann auch ziemlich doll aufgefallen. Hat aber zur Folge, dass ich, nachdem ich das Buch gelesen hatte, war ich noch einmal im Restaurant, dass das dann irgendwie lustig war, weil ich das auf einmal auf so einer Metaebene hatte und dann ganz anders beobachtet habe.
Ja.
Beeinflusst das denn, ob du dann, also gehst du dadurch zum Beispiel noch weniger ins Restaurant oder kannst du das jetzt vielleicht sogar in gewisser Weise, wenn du dann mal gehst, wieder mehr genießen, weil du diesen Blick von außen hast auch so ein bisschen?
Also ich würde sagen, ich wähle nochmal bewusster aus, in welchen Läden, es ist ja nicht jedes Restaurant gleich, ne? Und es gibt, also ich habe jetzt so ein bisschen so die Porsche-Version eines Restaurants beschrieben. Es gibt ja auch Läden, wo es den Anspruch nicht gibt, immer der Tollste und der Reichste und so weiter zu sein. Und da fühle ich mich dann auch ein bisschen wohler. Und ehrlich gesagt auch manchmal einfach nur beim schnellen Pizzaladen oder so, wo man einfach auch denkt, die haben gar keine Zeit zu gucken, wer da am Tresen steht. Die machen das einfach und zack. Ne? Und es gibt natürlich auch sowas wie Gastfreundschaft oder auch einfach, wenn man dann irgendwie mit jemandem dann besser kennt oder so, dann sind diese ganzen Statusgeschichten nicht mehr so wichtig. Da kann man das schon wieder abbauen. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt meinen ganzen Ehrgeiz im Restaurant irgendwie nochmal eine tolle Figur zu machen, also Bella Figura zu machen, das habe ich mir vollkommen abgeschminkt. Und da stehe ich auch sehr zu. Und inzwischen, wenn der Kellner oder die Kellnerin mich dann ignoriert, denke ich einfach nur, siehst du mal, so ist es halt. Und ich ärgere mich nicht mehr so darüber wie früher, ne?
Ja, da gibt es ja immer diesen schönen Moment, wo man so die Hand heben will, wenn man zum Beispiel zahlen will und dann sieht der eine dich nie und dann nimmst du die Hand wieder so runter oder so. Das ist auch immer eine ganz lustige und irgendwie auch kurz unangenehme Situation.
Ja, es gibt sozusagen für gewisse Kunden, die einfach eben nicht diese Wichtigkeit oder vielleicht auch diese Bitte beachtet mich Energie ausstrahlen, die werden unsichtbar. Und ich weiß zum Beispiel noch, dass vor einer großen Lesung, die ich hatte, da waren irgendwie 700 Leute in einem Riesentheater und ich wollte nur vorher kurz in die Kantine, weil ich so müde war und noch einen Espresso bestellen. Und ich stand am Kantinentresen und die haben mich nicht gesehen. Und da dachte ich, wow, das sind echt schlechte Voraussetzungen. Ich bin unsichtbar und ich muss gleich auf die Bühne.
Das ist wirklich sehr gut. Wo gibt's denn irgendwas, wo du dir sagst, ach komm, da gönne ich mir auch mal volle Pulle Konsum oder da mache ich mir weniger Gedanken drüber, weil das mag ich einfach total gerne.
Also was natürlich auch immer so moralisch und auch so einkäuferisch schwierig ist, ist das Thema Kaffee. Und tatsächlich, weil ich Frühaufsteher bin und es wirklich mal morgens um 4:30 oder so ohne Kaffee echt nicht schaffe, ist es tatsächlich so, dass, also Kaffee ist so etwas, worauf ich wirklich nicht verzichten könnte. Und das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Also es geht nicht darum, wenn man jetzt über Konsumverzicht nachdenkt, dass man sich sozusagen alles aus den Rippen schneidet oder auf all das verzichtet, was man gerne hat, sondern es geht ja eher darum zu denken, was sind die Dinge, die mir wirklich für mein Wohlbefinden, für das Bejahen des Lebens und der Freude daran, was sind die Dinge, die wirklich diese Freude bringen? Und ich würde mal so sagen, es geht darum, auf die Dinge zu verzichten, die man konsumiert, aber gar nicht genießt. Ne? Und wenn man nur konsumiert, was man wirklich genießt, dann ist das schon sehr viel weniger, weil wir einfach geschult sind, immer ständig zu konsumieren und möglichst viel. Und einen ganz großen Prozentsatz davon genießen wir gar nicht, sondern nehmen es einfach nur so mit. Und Kaffee ist zum Beispiel was ich sehr genieße. Es muss kein von George Clooney sozusagen gebrandeter Nespresso oder so sein. Einfach nur ein schöner, guter Filterkaffee würde mich auch schon glücklich machen.
Und wie viele haust du davon am Tag so weg? Wie viele Kaffees?
Naja, so, also zwei am frühen Morgen und dann so nochmal zwei über den Tag verteilt. Also ich bin jetzt kein Drei-Kaffeekannen-Junkie oder so.
Nee, ich glaube, vier ist auch, ich habe das irgendwann mal gegoogelt, aber man vergisst sowas ja auch immer. Ich glaube, vier ist noch in Ordnung.
Das ist
unbedenklich.
Ja, aber das werde ich jetzt halt wissen. Ist schon schwer. Also das würde ich mir nicht antun wollen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, auf alles zu verzichten, sondern nur auf das man auch gut verzichten kann. Ne?
Ja, ich bin auch großer Kaffee-Fan, wäre auch eine Sache, die, also ich trinke vielleicht nochmal einen Tick weniger als du, aber Kaffee ist irgendwie ein besonderes Getränk, das macht schon Spaß. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass ich dein Buch auch gar nicht so gelesen habe. Also ich kann mir schon vorstellen, dass manche denken, hier wird eine krasse Konsumkritik drinstecken, aber das ist ja eigentlich gar nicht so. Wie viel würdest du sagen, steckt da wirklich an Kritik, wenn überhaupt, drin? Oder ist es eigentlich wirklich nur ein Buch, was zum Nachdenken darüber anregt?
Also ich hoffe, dass letzteres der Fall ist, dass es eben zum Nachdenken anregt. Und was ganz wichtig ist, ist eben im Untertitel, dass es eine Geschichte vom Konsumverzicht ist. Es ist keine Predigt und es ist auch kein Ratgeber, wie man Konsumverzicht betreibt, sondern es erzählt in Teilen meine Geschichte, aber noch viel mehr eben die Geschichte dieser schottischen Philosophiestudentin Fiona und ihrem Leben, das ein Leben ist, das durchaus von Verzicht, aber auch von Schicksalsschlägen und anderen Dingen geprägt ist, eben auch von dem großen Klassenunterschied, in dem sie aufgewachsen ist und der ihr Leben auch geprägt hat, dieser Nichtzugehörigkeit zum System. Und es ist vor allen Dingen eine Geschichte. Das heißt also, und ich glaube auch, dass wir aus Geschichten von anderen und auch unseren eigenen Geschichten viel mehr lernen für unser Leben als von irgendwelchen moralischen Ansagen oder Geboten, ne? Geschweige denn von Verboten, die ja eigentlich nur das Gegenteil immer evozieren.
Aber das nochmal kurz zur Einordnung, weil das fragt man sich natürlich als Leser, hat mich das die Frage dann auch die ganze Zeit gestellt, als ich das Buch gelesen habe. Den Spaziergang und die Fiona und so, die gibt's schon wirklich. Also die heißt nicht Fiona, aber das passt alles, ne?
Ja, genau. Also die Fiona ist eine real lebende Person und auch wirklich jemand, der sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Also wenn man sich an jemanden nach 35 Jahren noch so erinnert und bis in einzelne Sätze und Worte oder Momente hinein. Und es ist keine Liebesgeschichte, sage ich mal gleich dazu. Es ist einfach nur, und vielleicht würde ich die Beziehung so beschreiben, es war schon damals eine Person, bei der ich das Gefühl hatte, obwohl wir nichts voneinander wollen, können wir einander gegenüber komplett ehrlich sein. Also Dinge sagen, die man vielleicht sogar seiner Lebensgefährtin, seinem Lebenspartner nicht sagen würde. Und vielleicht habe ich dann gedacht, sind wir so ehrlich oder können wir so ehrlich miteinander sein, weil wir nichts voneinander wollen. Also manchmal schließen sich Liebesgeschichten und Ehrlichkeitsgeschichten aus und das ist nun wirklich eine Geschichte der Ehrlichkeit und eben auch der Versuch dieser wirklich sehr auch anders lebenden, anders denkenden Person, also die auch große Unterschiede hat zu mir und die mich ja auch manchmal durchaus angreift, also meiner Lebensweise auch zu Recht leider, diesen Unterschied und dieser Person eben auch Raum zu geben.
Ja, ich fand beim Lesen irgendwie ganz interessant, ich fand das Verhältnis von Nähe und Distanz irgendwie, das konnte ich ganz schlecht zuordnen. Also auch durch den Fakt, dass man sich eben über 30 Jahre nicht gesehen hat, aber die Gesprächsthemen durch die Intensität ja auch irgendwie was Intimes haben. Und gleichzeitig wusste man dann aber sehr wenig Privates von der anderen Person und so. Also ich fand das von Nähe und Distanz irgendwie auch sehr spannend zu lesen.
Ja, und das ist auch eine Erfahrung, die ich ganz oft mache. Also das ist wenn man so ein philosophisches Gespräch führt und man geht ja so gleich auf so eine Gedankenebene und trotzdem ist ja alles, was man sagt, super persönlich. Es ist nicht privat im Sinne von, dann habe ich den geküsst, dann habe ich mit der geschlafen und so weiter. Ne? Das die ganze schmutzige Wäsche spielt dann gar keine Rolle. Aber die Art und Weise, wie man dann auch so darum ringt, die Dinge gut zu beschreiben, genau zu sagen, was man darüber denkt und was dann eben auch für das eigene Leben, für Konsequenzen daraus entstanden sind. Also das ist super persönlich und auch auf eine Art wieder intim, aber eben nicht auf der schlüpfrigen Ebene, sondern wirklich auf so einer, wie soll man sagen, platonischen Ebene oder philosophischen Ebene, ja.
Warum nimmt der John überhaupt Kontakt zu Fiona auf nach den 30, 35 Jahren?
Ja, also nach dem Vorgängerbuch, also das Wenige und das Wesentliche, wo es auch schon sehr stark um das Thema, ich sag jetzt mal, sanfte Askese geht. Also wie kann man Askese nicht so negativ und so bitter verstehen, also als Unterdrückung von Bedürfnissen oder als Willensstärke oder als ein Riesenakt der Disziplin, sondern wie kann man Askese viel lebbarer, viel schmiegsamer in sein Leben einbringen? Da fiel mir eben Fiona wieder ein. Und in dem Buch, wo ich hier noch gar nicht vorhatte, sie zu treffen, spielt sie sogar eine große Rolle, weil sie eigentlich jemand ist, die für mich immer ein Beispiel war, wie man eine Art von Askese leben kann, die eben eine fröhliche Askese ist, eine positive Art der Askese. Und dann war es eben so, dass ich gemerkt habe, es kamen so viele Briefe, es kamen so viele Mails und alle haben gefragt, was ist mit Fiona und hast du die mal wieder gesehen? Und ich dachte erst, das ist doch peinlich, das ist auch Neugier, das ist vielleicht sogar Voyeurismus. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist die Frage aber auch berechtigt, weil Fiona natürlich gewisse Gedanken gedacht hat und für gewisse Weisen des Lebens steht und alle sich fragen, hat sie das in ihrem Leben denn auch umgesetzt? Also das ist ja das große Problem, das wir haben. Also viele Menschen haben ganz, ganz tolle Gedanken, aber wo führen die zu einem veränderten Leben? Also wo werden die Praxis? Ne? Und das ist eben etwas, was ich dann auch gedacht habe, das will ich bei Fiona eigentlich auch wissen. Also wie hat sich ihr Denken in ihrem Leben niedergeschlagen, umgesetzt? Und deswegen habe ich gedacht, ich muss sie dann doch treffen. Und dann haben wir es halt riskiert. Es hätte aber auch ganz anders ausgehen können, dann wäre kein Buch draus geworden.
Du hast gerade gesagt, dass Fiona irgendwie, dass du das schon früher so wahrgenommen hast, dass sie eine positive Art von Askese hat und vor allem auch so einen Mut zur Abweichung. Würdest du das nach dem Gespräch und den Spaziergängen, die ihr hattet, auch noch so sehen? Weil ich finde in dem Buch...
Also ich habe ganz viel missverstanden von ihr, also oder wie man heute sagen würde, gelesen, also anders gelesen, als es war. Und natürlich ertappt man sich dann dabei, dass man oft, wenn man so andere Menschen betrachtet, eigentlich das sieht, was man in ihnen gerne sehen will. Also, dass man projiziert oder so seine Fragen auf die andere Person überträgt und dann denkt, ah, so macht die das. Und dabei hat die Person ein ganz anderes Leben, ganz andere Fragen, ganz andere Nöte. Und man tut immer so, als gäbe es da sozusagen so eine Art grundsätzliche Gleichheit zwischen Menschen. Und bei Fiona habe ich schon eine große Ungleichheit erlebt und das war auch eigentlich wichtig. Und ich glaube, also was ich so für mich gelernt habe, ist, dass natürlich meine Versuche, Askese über Fiona zu verstehen, vielleicht hier und da wirklich Fehl am Platz waren, weil ich weiß, ich bin Lehrerssohn auf eine Art privilegiert. Und immer wenn ich Leute treffe, von denen ich weiß, dass sie weniger Chancen in ihrem Leben hatten, dass sie weniger Zugang zu Bildung hatten und so weiter, versuche ich immer sozusagen im Bewusstsein über meine Privilegien diese Unterschiede zu überbrücken und ganz viel Empathie zu zeigen und so Brücken zu bauen. Und nach dem Begegnen mit Fiona habe ich gedacht, vielleicht wollen die das gar nicht. Also sie wollte es jedenfalls in der Weise, wie ich es gemacht habe, nicht. Und man muss den Unterschied auch einfach anerkennen. Man muss einfach sagen, das ist anders und nicht so tun wie nach dem Motto, ja, ich bin ein super guter Mensch und ich versuche jetzt mal so zu tun, als gäbe es den Unterschied nicht. Das ist, glaube ich, falsch. Und das war von mir so eine schlechte Gewissensreaktion. Und zu sagen, ich bin halt der Privilegiertere, aber trotzdem, ich versuche zu verstehen. Aber ich versuche nicht so zu tun, als gäbe es den Unterschied nicht.
Ja, weil das ist auch eine Sache, finde ich, die man durchs Buch wirklich gut lernt, dass Verzicht im Grunde schon ein Privileg ist.
Ja.
Und auch bei Entscheidungen treffen und so, ob das dann im Alltag denke ich dann jetzt auch schon manchmal wirklich drüber nach, dass wenn ich irgendwas haben möchte oder so, dass ich allein schon die Möglichkeit habe, das eventuell zu kaufen oder darüber nachdenken kann, ob ich das wirklich haben möchte, ist schon, ne, da denkt man ja manchmal, als ein anstrengender Gedanke ist, aber eigentlich erstmal eine schöne Sache, dass ich überhaupt die Möglichkeit dazu habe.
Und deswegen ist eben das Askese-Thema also auch ein Thema der Wahl, die man hat, ne, und der Freiheit zu wählen. Also wenn es das Vorgängerbuch hieß, das Wenige und das Wesentliche, und dann ist natürlich das Erste, dass man denkt, ja, Moment, wer soll hier jetzt auf was verzichten? Und ich muss ganz deutlich sagen, also diejenigen, die keine Wahl haben, sind nicht diejenigen, denen man den asketischen Gedanken nahebringen muss, sondern man muss ja eher an die denken, die viel haben oder zu viel, zumindest viel haben könnten und die Entscheidungsfreiheit dazu haben. Und der Satz, der mir dazu wirklich immer wieder in Erinnerung kommt, ist, dass Askese die privilegierte Entscheidung ist, von seinen Privilegien so wenig wie möglich Gebrauch zu machen. Ne? Also das ist auch immer, wenn ich auf was verzichte, eine Art Verzicht auf ein Privileg, was ich habe. Gleichzeitig ist das Verzichten können auch ein Privileg.
Ja, ich finde, das wird aber gerade an der Person, an Fiona und an dem Austausch, den ihr habt, dann auch ziemlich deutlich.
Ja.
Und das sind auch ja wirklich Gedanken, die hast du wirklich nicht auf dem Schirm. Aber dadurch, dass du das dann so mitkriegst und dann auch an Beispielen und so, wie mit Urlaub und Konsum ist ja auch noch ein Beispiel, oder eben mit dem Restaurant, ergibt das dann alles Sinn, ne? Und verändert schon, finde ich, die Gedanken, die man sich dann darüber macht.
Ja.
Du hast in dem Buch, da wollte ich nur wissen, aus persönlichen Gründen, ob du das wirklich gemacht hast, hast du dir auch angewöhnt, nur nachts zu essen? Für eine gewisse Zeit?
Ja, das habe ich mir sogar wieder angewöhnt, peinlicherweise. Also tatsächlich ist es in dem Buch etwas aus der Vergangenheit erstmal. Also Fiona habe ich tatsächlich nie essen sehen und habe immer gedacht, boah, was für eine disziplinierte Person, und die lebt nur fürs Lernen, fürs Nachdenken, für die vielen freien Stunden, die man dadurch gewinnt, wenn man nicht die ganze Zeit über das Essen nachdenken muss. Und ich habe das damals, als ich noch Student war, mal versucht. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt so mit der Zeit ist es tatsächlich so geworden, dass ich den ganzen Tag über nichts esse, ja, und nur noch Nachtsesser bin. Ich will das niemandem empfehlen. Das muss keiner machen. Ne? Also es ist gar kein Ratgeber oder gar kein guter Rat. Ich glaube, es ist auch sehr ungesund. Aber für mich hat sich's insofern wie eine Freiheit angefühlt und fühlt sich auch immer weiterhin für eine Freiheit an, weil ich einfach, ne, die Kolleginnen müssen halt dann ständig irgendwie was essen gehen oder was zu sich nehmen. Und ich denke, nö, das muss doch gar nicht sein. Und dadurch habe ich einfach auch mehr Freiheit. So.
Ja, es ist eine coole Sache, wenn man da Bock drauf hat. Also isst du also tagsüber eigentlich nur Kaffee und Wasser, und abends gibt's dann eine Mahlzeit, oder wie machst du das?
Ja, genau. Das hat sich so eingepegelt, wobei ich sagen muss, was mir sehr geholfen hat, ich bin ja sozusagen Langstreckenschwimmer, und es gibt sozusagen sportphysiologisch so einen Punkt, wo der Körper umstellt von der Verbrennung dessen, was du in den Mitochondrien und so weiter gespeichert hast, in Fettverbrennung. Und dieser Punkt, den empfinden sehr, sehr viele Leute als biotief, als sehr schmerzhaft. Wenn man da aber auf der Langstrecke ganz oft drüber geht, dann wird das wie nahtloser Übergang. Also du spürst dann irgendwann nicht mehr, ob du sozusagen die Energie, die du jetzt gerade bereitgestellt bekommen hast, ob du die nutzt oder ob du schon an die Reserve gehst. Sondern eigentlich bei der Langstrecke bist du ab einem gewissen Punkt nur auf Reserve. Und das ist überhaupt nicht mehr schlimm. Und wenn man diesen Übergang immer trainiert, dann kriegt man nicht diese Hungergefühle und so weiter. Ist das einfach nur, also manchmal gibt es Magenknurren, gerade wenn man ein Hörbuch aufnimmt oder einspricht, ist das manchmal störend. Dann sagt der Tontechniker mal, ey, Moment mal, ich höre die ganze Zeit nur deinen Magenknurren, das müssen wir nochmal aufnehmen. Aber selber, also empfindet man das nicht mehr als unangenehm, oder mir geht es jedenfalls so.
Wenn wir jetzt schon mal kurz beim Schwimmen sind, weil das ist ja nun mal deine große Leidenschaft, wie viel schwimmst du denn so?
Also ich bin ja Kraulschwimmer, wie gesagt, und jetzt im Alltag schwimme ich so eine Stunde, und das, mein Tempo
war
ist so.
Pro Tag?
Pro Tag, ja.
Schon sportlich.
Und aber das ist eher so ein bisschen auch Balance und ein bisschen Ruhe finden in der Bewegung und auch abtauchen durchaus, weil im Wasser ruft mich keiner an, ich muss keine Fragen beantworten, ich muss nichts leisten, außer ein bisschen vor mich hin schwimmen. Und man kommt so auf eine, oder ich komme zumindest auf eine Art zu mir. Also eine Stunde ist schon sehr befriedigend dann.
Ja, es klingt super. Eine Stunde pro Tag ist jetzt auch, finde ich, wirklich nicht wenig. Du hast vor langer Zeit mal gesagt, Schwimmen hilft. Hilft es immer noch, und wobei?
Ja, also mein Lieblingssatz dazu ist, dass fast alle Probleme der Welt wasserlöslich sind. Ne? Also alkohollöslich eben nicht, weil die Probleme sind nach dem Alkoholtrinken am nächsten Morgen wieder da und noch verstärkter. Aber was halt das Wasser, die Wasserlöslichkeit von Problemen oder die Auflösung von Problemen durch Schwimmen betrifft, also man kommt einfach auch sehr, oder ich komme beim Schwimmen sehr in meinen Körper zurück. Ich komme auch ein bisschen darauf, was ärgert mich eigentlich gerade, was beschäftigt mich eigentlich gerade wirklich. Der Alltag schnurrt so ein bisschen zusammen und man steht einfach dann, wenn man wieder aus dem Wasser kommt, mit einem breiteren Kreuz da und kann die Dinge auch besser wegtragen. Also man ist irgendwie gestärkt und gewappnet für all das, was einen so anficht. Und eigentlich denkt man auch, so wahnsinnig wichtig ist es alles auch nicht. Weil man fühlt sich einfach so gut. Ich habe nach dem Schwimmen immer gute Laune. Meine Familie macht schon immer Witze darüber, dass ich immer, wenn ich vom Schwimmen komme, die beste Laune des Tages habe. Und ja, das hilft unheimlich viel, auch um ganz viel nicht zu schwer zu nehmen.
Das heißt, die unangenehmen Tischthemen kommen dann immer auf den Tisch, wenn du gerade vom Schwimmen wieder da bist.
Also wenn irgendwer was von mir will innerhalb der Familie, die mich kennen, fragen sie mich immer nach dem Schwimmen.
Ja, ist clever. Ja, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil, glaube ich, gerade mit diesem Abtauchen und so, wenn man dann zwischenzeitlich unter Wasser und so ist, das ist ja irgendwie, dann gehen ja die Geräusche und so auch nochmal weg. Ich kann leider nicht so gut schwimmen. Das wäre eine Sache, die ich definitiv nochmal besser üben sollte. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das gut tut. Dann, ich habe noch eine Sache, die ich zum Buch fragen will, weil ich das als, ich habe ja auch Philosophie zumindest im Bachelor studiert, sehr interessant fand. Da ging es um das Existenzialismus-Seminar, was du und Fiona beide besucht haben. Mhm. Und dann ging es darum, dass jeder für den Sinn seines Lebens selbst verantwortlich ist. Und dann sagt Fiona, dich hat das beflügelt und mir hat das Genick gebrochen. Und da wollte ich dich fragen, ob du sagst, dass jeder für seinen Sinn verantwortlich ist.
Ja, also das ist ja sozusagen so eine Deutung, die man jetzt, wenn man so an die Philosophen und Autoren wie Sartre und Camus und so weiter denkt und dieses Gefühl, in einer relativ sinnlosen Welt zu sein. Das war ja die Erfahrung auch so nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, wo man den Glauben an die Menschheit auch sehr verloren hat, im Zuge dieses Zweiten Weltkriegs auch zu Recht den Glauben verloren hat und den man ja mit Blick auf unsere Tage auch wieder sehr leicht verlieren kann. Und wie entsteht dann Sinn? Und da hat Camus dieses, finde ich, sehr tolle Bild geprägt von dem Mythos des Sisyphos, also der den Stein immer wieder den Berg hinaufrollen muss und am Ende des Tages rollt der Stein wieder hinunter und am nächsten Morgen muss er den Stein wieder hochrollen. Und das ist so ein Bild der Sinnlosigkeit, der ständigen Wiederholung. Und er hat daraus aber keine Art Volldepression abgeleitet, sondern er hat gesagt, nee, und wenn wir das tun, und das ist sozusagen etwas, zu dem wir gewissermaßen verdammt sind, zu dieser Wiederholung oder auch dem Immergleichen, müssen wir in diesem Tun für uns selber einen Sinn finden. Und das hat mir damals, als ich das zum ersten Mal so in mich aufgenommen habe, sehr viel bedeutet. Und bei Fiona war es eben umgekehrt. Und das ist eben auch nochmal so ein Klassenunterschied. Also wenn man von allen Seiten als Mensch, weil man eben ganz unten in der Gesellschaft steht, immer nur gesagt bekommt, du bist Müll, dann kann man nicht sagen, du bist Müll, du bist Müll, du bist Müll und für den Sinn deines Lebens bist du selbstverantwortlich. Das kann man nicht machen. Wenn du jemanden hast, der als Bürgerssohn oder als Bürgerstochter aufwächst und natürlich Sinnangebote hat, noch und nöcher Bücher lesen kann, sich mit anderen Menschen ganz toll auseinandersetzen kann, auch mit ganz tollen Gedanken auseinandersetzen kann, dann ist es natürlich viel leichter, einen Sinn für sich zu bauen. Oder ja, ist immer noch schwer genug, aber es ist leichter. Und wenn man aber von all den Zugängen ausgeschlossen ist, kann man nicht einfach sagen, so und jetzt such mal deinen Sinn. Ne, deswegen ist auch diese Sinnsuche, die mich natürlich immer sehr umtreibt, letztlich auch schon aufgedockt auf oder angedockt an ein gewisses Privileg von Bildung.
Ja, das korreliert ja auch schon wieder mit dem Konsum eigentlich. Also die Suche nach dem Sinn zeigt ja eigentlich auch schon, dass ich wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten habe, mich irgendwie zu verwirklichen.
Absolut.
Also ne, dann kann ich studieren, okay, was möchte ich denn vielleicht studieren oder so, aber weil ich einfach schon die Möglichkeit habe und anderen ist halt das noch nicht mal geboten.
Wobei, was mir eben dann auch nochmal sehr geholfen hat, um jetzt nicht ganz so fatalistisch, was Fiona angeht, zu antworten. Also sie hat ja aus diesem Seminar einen ganz anderen Gedanken rausgenommen. Und zwar gibt es eben auch noch eine ganz tolle Erzählung von Camus über einen Künstler, einen Maler. Jonas heißt die Erzählung, oder der Künstler bei der Arbeit. Und da wird die Geschichte erzählt von einem großen Maler, der wahnsinnig erfolgreich ist erstmal und dann vollkommen abstürzt. Und in dieser Riesenkrise, in der er steckt, zieht er sich aus dem Leben zurück, arbeitet 10 Jahre an einem einzigen Bild und darüber verstirbt er. Und dann wird dieses Bild gefunden und auf diesem Bild steht lauter weiße Leinwand und nur ein einziges Wort in der Mitte. Und da steht solitär oder solidär. Man kann nicht erkennen, ob es ein T oder ein D ist. Und das war etwas, was Fiona zum Beispiel für sich sehr mitgenommen hat. Und ich würde auch sagen, zwischen diesem Spannungsfeld, zwischen diesem Einsam und Gemeinsam, zwischen solitär, also im Sinne von Alleinsein, und solidär im Sinne von Gemeinschaft oder Familie sein, läuft unser Leben ab. Und letztlich braucht man beides auf eine gewisse Art. Und beide Extreme sind aber auch für, wenn man nur für andere lebt, löst man sich irgendwann auf. Aber wenn man auch nur für sich lebt, löst man sich auch auf. Und das ist immer, finde ich, die große Herausforderung im Leben. Wie pegle ich das ein? Welche Mitte oder welches Maß finde ich zwischen solitär und solidär? Und das hat Fiona zum Beispiel aus diesem Seminar sehr viel mehr mitgenommen, als ich das damals beachtet habe.
Das ist auch ein starker Gedanke. Ich muss sagen, dass ich beim Lesen, weil das solitär und solidär kommt ja auch immer öfter vor, dass ich das irgendwie nicht zu 100% irgendwie immer verstanden habe beim Lesen. Aber jetzt dadurch ein bisschen mehr. Vielleicht das noch als kurze Abschlussfrage, ehe wir zu unserem kleinen Quiz hier noch zum Schluss kommen.
Ja.
Du hast gesagt einmal, dass die Möglichkeit des Scheiterns einen immer begleitet beim Schreiben. Und ich habe mir auch deine Doku zu Hoveland angeguckt, wo ich mir dachte, Alter, das ist ja auch ein Prozess, den man beim Schreiben durchmacht. Man stellt sich das ja eigentlich richtig schön vor, ne? Du sitzt in einem Café und schreibst da dein Manuskript runter, das ist ja absolut nicht so. Das ist ja teilweise auch richtig nervig, da sich mit den, womit man sich alles auseinandersetzen muss. Aber um zur Frage zu kommen, wie gehst du denn damit um, dass einen die Möglichkeit des Scheiterns immer begleiten kann beim Schreiben?
Ja, also es gibt in dem Buch den Satz, man ist die Erwartung und man ist die Enttäuschung. Und das Schwierige beim Schreiben ist ja, dass man selber das Gefühl hat, das und das will ich sagen oder das erwarte ich jetzt von mir auch, dass es mir gelingt als Formulierung oder als Satz. Und dann guckt man aufs Papier und denkt, ach, und findet alles, was man schreibt, trifft es nicht so richtig. Und das heißt, man erlebt es ja ständig als das Problem und nur ganz selten als die Lösung. Also es gibt natürlich die Momente, wo dann einmal der Satz gelingt oder man sagt, jetzt habe ich es wirklich auf den Punkt gebracht. Das war das, was ich die ganze Zeit sagen wollte, aber es ist mir noch nie so richtig gelungen. Und diese Momente sind tatsächlich kostbar. Und gleichzeitig erwarte ich das auch tatsächlich von mir. Also meine Erwartungshaltung mir gegenüber ist eigentlich ein bisschen sei perfekt. Und natürlich erlebe ich sozusagen zu 99% im Arbeitsprozess, dass ich das nicht bin. Und dass ich mit dem überhaupt nicht zufrieden bin, was mir da gerade aus den Fingern fließt. Und deswegen ist es eben auch ein teilweise sehr schwer aushaltbarer Zustand, auch wenn man es sich erstmal schön vorstellt. Und es ist auch so, dass am Anfang macht das durchaus Spaß und soll auch Spaß machen. Es muss auch Spaß machen. Aber dann steigen ja immer die Erwartungen. Also wenn man jetzt irgendwie was anfängt und denkt, ach, gucke mal, schöner Anfang, tolle Geschichte eigentlich, müsste ich mal weitererzählen. Ab dem Moment fangen ja schon die Erwartungen an. Da denkt man, ah, es müsste aber eigentlich so weitergehen und jetzt hört es aber auf, spannend zu sein, warum wird es nicht mehr spannend und so weiter. Und schon ist man in dieser Erwartungsfalle und fängt halt darunter zu leiden, dass man sich die ganze Zeit ständig enttäuscht.
Und lass mich raten, das wird nicht von Buch zu Buch besser, oder?
Nee, es wird nicht besser. Sogar die Ansprüche werden größer, weil man ja denkt, das habe ich schon mal gemacht, das will ich nicht nochmal wiederholen das habe ich anderswo schon besser gesagt, das lass mal weg. Und also der Korridor dessen, was man so als Gelingen erlebt, wird immer schmaler, leider.
Ja, und dann steigt vielleicht auch noch von außen so ein bisschen der Erwartungsdruck, weil man sich schon als guter Autor etabliert hat, ne? Aber ich glaube alleine, dass du darüber wieder so viel nachdenkst und dann auch weißt, dass diese Phasen kommen, das ist ja auch schon wieder eine Art von Selbsttherapie, dann kann man vielleicht ein bisschen besser damit wenigstens umgehen.
Ja.
Dann würde ich, wenn du Bock hast, jetzt noch kurz zu unserem Abschlussquiz kommen.
Gerne.
Das ist immer so, also wir haben jetzt hier vier Fragen, ich würde die einfach vorlesen, wir beantworten die gemeinsam, es sei denn, wir haben immer A, B und C, wenn wir jetzt beide denken, der eine denkt, das ist A, der andere denkt, das ist C, dann gehen wir auch einfach auf die beiden Antworten und dann schauen wir, wer am Ende die meisten Punkte hat. Es ist aber tendenziell so, das, was ich sage, ist falsch, weil ich bei diesen Quiz immer super schlecht abschneide. Wir schauen mal, wie es heute ist. Vielleicht habe ich heute einen guten Tag. Also es ist ein Familienquiz und die erste Frage ist, seit wann wird das Modell der Kernfamilie, in Klammern Vater, Mutter, Kind, in westlichen Gesellschaften als ideal angesehen? Da hätten wir einmal A seit dem Mittelalter, dann seit dem 18. Jahrhundert und dann noch seit dem 20. Jahrhundert.
Seit dem 20. Jahrhundert.
Sagst du?
Hm?
Ja, ich habe eh keine Ahnung, ich hänge mich da einfach an nicht dran. Ist bestimmt richtig. So, wo haben wir denn hier die Lösung? Guck mal, die haben wir direkt hier. Seit dem 18. Jahrhundert. Das Kernfamilienmodell wurde im Zuge der Industrialisierung und durch bürgerliche Ideale des 18. Jahrhunderts populär.
Gut. Lagen wir daneben?
Ja, gut.
Ja. Muss man akzeptieren.
Ah, ist nicht schlimm.
Scheitern gehört ja als Möglichkeit immer dazu.
Es passt perfekt, dass wir die Frage gerade nur hatten. In Deutschland, Doppelpunkt, wie viel Prozent aller Haushalte sind Single-Haushalte? Da haben wir 35, 45 und 55%. Der wäre interessant zu wissen, ich glaube, das habe ich letztens, wurde da noch irgendwie drüber gesprochen, aber ich habe natürlich auch nicht mehr die Zahl im Kopf, wie viele Ehen scheitern, ne? Weil das wäre vielleicht ein guter Anhaltspunkt.
Also ich würde mal auf 45% gehen. Es ist halt so wahnsinnig ein großer Unterschied. Also in Köln, ich glaube, das ist die Stadt mit den meisten Singles, das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, da sind es fast 80%. Aber es ist ja nicht überall Köln.
Ja. Ja, und 35, ich glaube, hier wird die goldene Mitte wirklich ganz gut passen, weil 35 vielleicht ein bisschen zu wenig und 55 klingt dann auch wieder, ne, noch ein bisschen zu viel. Ich gucke. Guck mal, ist richtig. 45%. Nach aktuellen Statistiken ist fast die Hälfte aller Haushalte in Deutschland ein Ein-Personen-Haushalt. Ist aber auch schon eigentlich krass. Auf die Bevölkerung bezogen heißt das, lebten 1950 nur etwa 6% aller Bürgerinnen und Bürger allein, waren es im vergangenen Jahr bereits über 20%.
Ja, das ist übrigens, finde ich, auch sehr gut ausgesuchte Frage, weil was mich in dem Buch tatsächlich auch sehr stark beschäftigt, ist das Thema Einsamkeit, ne? Mhm. Was ja mit dem Single-Thema, wenn man das nicht nur als man einen vorübergehenden Zustand erlebt, sondern wirklich als Dauerzustand erlebt, sehr verbunden ist. Und es gibt ja zum Beispiel in Großbritannien jetzt ein Ministerium für Einsamkeit. Also die setzen sich mit dem Thema Einsamkeit als einer sozialen Frage auseinander. Und wenn man jetzt guckt, ne, das ist 45% und die Tendenz ist ja eher steigend, muss man sagen, diese Lebensform ist ja eine Lebensform, wo man sagen muss, so viele Menschen sind tendenziell allein und vor allen Dingen dann irgendwann im Alter allein. Das ist schon ganz schön krass.
Ja, auch spannend, dass dass dafür extra in Großbritannien ein Ministerium eingerichtet wird. Also da sieht man wirklich mal, was das für ein Thema ist. Zwei Fragen haben wir noch. Wie viel Prozent mehr Generationshaushalte gab es im Mittelalter und in der frühen Neuzeit? Ja, das ist ja 10-20%, 30-40% und dann 50-60%. Also mehr Generationen, sind das dann ab 2?
Also ich würde sogar sagen, eher ab 3, weil der Zwei-Generationen-Haushalt ist ja sozusagen Vater, Mutter, Kind, da sind wir bei der Kernfamilie, das ist ja eigentlich das, was wenn man seine Kinder da nicht im selben Haushalt hätte, wäre das ja schon fahrlässig. Kurzum, ich würde sagen, es ist eher sozusagen, die Großeltern wohnen unter demselben Dach, ne?
Ja, dann wäre ich
Siehst du nochmal die Antworten vor? Also wie viel die Mehrgenerationenhaushalte abgenommen haben, war das die Frage?
Ja, genau. Wie viel Prozent mehr Generationshaushalte gab es im Mittelalter und in der frühen Neuzeit? 10-20, 30-40 oder 50-60? Also gefühlt, da die Leute ja auch noch total früh verstorben sind und nicht lang gelebt haben, wäre ich jetzt einfach bei 10-20. Aber ist auch wieder gefährlich.
Na, ich würde sogar fast sagen, da hast du recht, die frühe Sterblichkeit oder die Lebenserwartung ist ein Aspekt. Aber ich hätte jetzt fast gedacht, dass es so selbstverständlich war damals, dass die Familie also auch bis eben hin zu den Großeltern beisammen bleibt, weil das ja auch eine Art von Lebensversicherung war, würde ich fast auf die andere, also das ganz andere Extrem gehen, also 50-60%.
Okay, ja gut, dann ist doch perfekt. Dann wird es mal ein bisschen spannender. Ich guck mal. So, es sind 10-20%.
Okay.
Historische Studien haben gezeigt, dass nur etwa 10-20% der Haushalte aus mehreren Generationen bestanden, die unter einem Dach lebten. Die niedrige Lebenserwartung war der Hauptgrund dafür. Die romantische Vorstellung, dass früher ganze Familiengenerationen zusammenlebten, stammt oft aus späteren Zeiten, insbesondere aus der Literatur und Kunst des 19. Jahrhunderts, als das Konzept der Großfamilie idealisiert wurde.
Kannst du mal sehen, bin ich doch der Romantiker und hab zu viel gelesen.
Ja, also genau unsere beiden Ideen, warum die eine oder die andere Antwort zustande kommt, steckt eigentlich hier drin. Ist ja perfekt. Ja. So, und die letzte. Wie viel Prozent der Kinder in Deutschland wachsen als Einzelkinder auf? 10%, 20%, 30%?
Würde ich sagen 30%.
Das klang so selbstverständlich, da traue ich mich gar nicht noch was anderes zu sagen. Ich gucke nach. 30%. Etwa jedes dritte Kind in Deutschland hat keine Geschwister.
Ja.
Guck mal. Das war doch eigentlich okay, oder?
Ja, also die erwartbaren Fehler waren da, aber insofern lagen wir auch manchmal ganz gut richtig.
Sehr cool. Ja, dann John, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Mir hat das großen Spaß gemacht. Also nochmal dickes Lob für das Buch. Ich habe das wirklich gern gelesen. Wer Lust hat, kann sich das ja mal selbst anschaffen und sich dann mit der Geschichte vom Konsumverzicht beschäftigen. Genau, also vielen, vielen Dank. War wirklich klasse.
Ja, danke dir, Hugo.
Alles klar, ciao, ciao.
Auf ganz bald. Tschüss.
Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.